Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts zur Wende. Ich bin René und bin heute hier wieder mit Daniel und Markus zusammen am Küchentisch.
Hallo.
Hallo.
Genau, zu unserer dritten Podcast-Folge. Bevor wir aber einsteigen in das Thema, was es heute gehen soll, beziehungsweise in das Interview, was wir für heute vorbereitet haben, gibt es noch zwei Punkte, die wir gerne nochmal nachtragen würden aus der letzten Folge.
Genau, wir hatten von dem Buch Ostbewusstsein von Valerie Schönjan gesprochen und dann habe ich so ganz großspurig erzählt, oh, ist ganz toll und sie redet zu Ostidentitäten und so. Habe das Buch jetzt inzwischen durchgelesen und dann festgestellt, sie redet explizit nicht zu Ostidentitäten, sie redet zu Ostbewusstsein. Das ist nicht dasselbe und ich glaube, es ist relativ wichtig zu erinnern, dass es nicht dasselbe ist und es tut mir sehr leid, dass ich das verwechselt habe. Peinlich. Der zweite Nachtrag ist eine gute Nachricht. Elke Erb hat den Büchnerpreis gewonnen, was ganz toll ist. Wir freuen uns einfach. Elke Erb ist, glaube ich, eine richtig coole Sau. Und in irgendeinem Artikel dazu habe ich gehört, dass sie gniggernd lachen würde. Und allein, also ich finde die Wortkombination gniggernd lachen sehr schön und deswegen freuen wir uns alle darüber. Nachträge Ende.
Ja, dann kommen wir zu dem, was heute auf dem Plan steht. Wir haben jetzt ja das erste ausführliche Interview nochmal uns angehört, aufbearbeitet und uns entschieden, das jetzt als dritte Folge auszustrahlen. Und zwar habe ich im September 2019 schon ein Interview mit Marcel Rabe geführt, ein Freund von mir, der in Leipzig lebt. Er ist aber in Dresden-Gorbitz groß geworden, einem Plattenbaugebiet, und war zur Wende noch verhältnismäßig jung. Hat aber, wie ich finde, ja, eine sehr, sehr spannende Perspektive und spannende Erinnerung auf die Zeit. So, dass wir eben ja heute auch ein relativ langes Interview mit ihm eigentlich fast komplett auch nochmal hören wollen. Vielleicht als Vorab-Info, wie gesagt, September 2019 war der Tag, war ein Tag, wo wir das Interview geführt haben und es waren Landtagswahlen in Sachsen. Deswegen endet es etwas abrupt, weil es dann schon 18 Uhr war und wir unbedingt die Ergebnisse uns live anschauen wollten. Es gab eine große Befürchtung, dass die AfD stärkste Kraft wird. Und es war ja einfach ein großes Thema vor Ort das ganze Wochenende, wie man sich jetzt da verhält, was wird. Deswegen waren wir dann kurz, oh, wir müssen los, dass ihr euch nicht wundert. Wir hätten wahrscheinlich sonst noch 2 Stunden länger gesprochen. Genau, außerdem gibt es noch 2 andere Anmerkungen, die wir vorab machen wollten, um dann einfach im Interview selber das Momente besser einordnen und verständlicher machen zu machen.
Er sagt an einer Stelle, Weißer Hirsch, ich selber kenne mich auch nicht aus in Dresden, der Weiße Hirsch scheint ein Stadtviertel zu sein in Dresden, wo eher wohl situierte reiche Menschen wohnen und deswegen kommt die Wortkombination Weißer Hirsch kommt zusammen.
Genau, und gleichzeitig auch so, es geht auch so ein bisschen um die Lesart der Wende, die sozusagen von diesen Leuten vorbestimmt wurde irgendwie, ne? Und das ist wahrscheinlich ganz gut zum Verstehen irgendwie. Und das andere ist, dass Marcel ziemlich viel über die Pionierorganisation Ernst Thälmann redet. Da haben wir jetzt nochmal nachgeguckt, unserer grandiosen Schnellrecherche. Das war ja eine der politischen Massenorganisationen in der DDR. Bis zu 98% der Schülerinnen und Schüler von der 1. bis 7. Klasse waren da Teil. Marcel redet da vom Freundschaftsrat, das ist sowas wie die Schülervertretung später gewesen. Und erzählt auch so ein bisschen suffisant von den zahlreichen Formalia und Rollen, die man da irgendwie haben konnte. Und es waren eben 1989 2 Millionen Schülerinnen und Schüler, die da Teil waren. Es war, glaube ich, nicht verpflichtend, aber so mit sehr starkem sozialen Druck verbunden, da irgendeine Art von Rolle einzunehmen. Und er beschreibt ja auch so ein bisschen, dass das jetzt nicht unbedingt immer was bedeutet hat für ihn. Aber ja, genau, das ist halt sehr prägend, glaube ich, für so eine Generation, die da sehr jung war und die irgendwie alle da durchgegangen sind und alle so eine Erzählung haben. Das haben wir ja alle gar nicht mehr mitgekriegt. Genau. Und er fragt dich ja auch an der einen Stelle, ob du da eigentlich mit dabei warst.
Ja, von daher so viel vorab. Viel Spaß beim Hören und wir freuen uns, Nee, stopp. Viel Spaß beim Hören.
Wir melden uns nach dem Interview nochmal.
Läuft. Die erste Frage, die wir uns ausgedacht haben, ist zum Einstieg, dass du kurz einfach sagst, wie du heißt, welchem Jahrgang, sag mal, in welchem Jahr du geboren wurdest und wo du aufgewachsen bist. Vielleicht auch noch, wo du aufgewachsen bist.
Also ich bin Marcel Rabe. Ich bin 1978 geboren in Dresden und auch dort aufgewachsen. Und den größten Teil meiner Jugendjahre habe ich in Dresden-Gurbitz verbracht, Plattenbaugebiet, Dresdner Westen.
Und was hast du bis zur Wende gemacht? Also warst du in der Schule? Hast du schon?
Eingeschult bin ich 1985. Das Wendejahr 1989 durfte ich in die vierte oder fünfte Klasse gekommen sein und habe die Wendezeit relativ bewusst miterlebt, würde ich mal so behaupten, wie das in dem Alter halt so mit 10, 11 Jahren halt möglich ist. Also ich habe am kämmerrunden Tisch gesessen, aber habe das relativ hautnah verfolgt, was auch sehr geprägt war, vielleicht wichtig zu wissen. In Dresden hat man ziemlich genau bis Sommer 89 kein Westfernsehen empfangen. Und im Sommer 89 kriegten wir aber RTL. Und ich glaube, dass die Wendewahrnehmung sehr durch diese mediale Berichterstattung des neuen Westfernsehens geprägt war. Und dann natürlich auch omnipräsent dann in der Schule über dieses Fernsehding, also auch über Fernsehserien, also ganze Popkultur.
Die dann so plötzlich da war.
Genau, davon war der Diskurs sehr bestimmt und dann halt auch die politische Meinungsbildung und Wahrnehmung. Ansonsten, ja, ich war in der Schule, Tillmann-Pionier im Freundschaftsrat, junger Agitator, aber nur zu kurz in diesem Amt, um jemals eine Wandzeitung gestaltet zu haben. Ansonsten, ich weiß nicht, berufliche Interessen hatte ich, glaube ich, in dem Alter, kann ich mich nicht erinnern. Hatte ich nicht.
Und wie war das dann, sagen für dich, in der Schule, mit der dann ja Veränderung, die irgendwie kam? Also war das, also hattest du zum Beispiel dann gedacht, so, oh Mist, jetzt werde ich nie die Wandzeitung machen können? Also war dir das so klar oder
nee, also,
war so eine Stimmung irgendwie in...
Also so wie ich mich dran erinnere und hoch in dem Milieu, in dem ich mich bewegt habe, also meine Eltern sind, mein Vater ist Metallarbeiter und meine Mutter ist Angestellte, Lohnbüro gewesen und das Umfeld, die Eltern von meinen Mitschülern und so, das waren alles wie soll man sagen, so typischer DDR Mittelstand, würde ich sagen. Also jedenfalls in der Wahrnehmung und Freundeskreis meiner Eltern, Elterngeneration, Eltern der Mitschüler, überhaupt Mitschüler, das war alles sehr homogen und relativ explizit pro Wende. Jeder hat sich gefreut über den Westen, über die D-Mark, über das Fernsehen, über alles, was irgendwie da mit in Verbindung steht, sich da irgendwelche wirtschaftlichen Probleme. Darüber hat man sich in der Zeit irgendwie überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich kann mich auch erinnern, dass ein Mitschüler von mir hatte irgendwo, ich weiß nicht, ob er sie geklaut hatte oder so, irgendwo einen Stapel Flyer für die CDU, die haben wir dann auch noch verteilt an irgendwelche Autos geklemmt. Also das, wenn man sich heute so mit Leuten darüber unterhält, auch Leute aus anderen Milieus, die also nicht im Plattenbau aufgewachsen sind, sondern in anderen Stadtteilen, wo vielleicht akademisch gebildete Klientel irgendwie ist, so eine differenzierte Wahrnehmung auch bei Künstlerinnen, Künstlern oder politischen Aktivisten habe ich eigentlich mich überhaupt nie erinnern. Es war eigentlich völlig klar, demnächst gibt es ein Westauto. Also wirklich total undifferenziert pro Helmut Kohl.
Und was waren da die Erwartungen? Also so dieses, dass man das einem Ökonom, also dieses, dann kann ich jetzt die dann andere Sachen leisten oder genau, es gibt dann endlich das Auto, was man so nicht so einfach bekommen hat?
Oder? Also ich bin nicht, also das auch nicht, mit der Erwachsenenwelt nicht in so einer politischen Auseinandersetzung gewesen. Also man hat es wahrscheinlich auch nur in Teilen verstanden, in so ein Schlagwort, das ist ja, das eigentlich bis heute ja fast ein Klischee ist, eben diese Reisefreiheit, das Reisefreiheitsargument. Ansonsten könnte ich mich nie daran erinnern, dass das für mich irgendwas mehr Relevanz hatte, als eben eigentlich auch diese Art von Konsumkultur. Es ist halt, man muss halt dieses Bild, was es vom Westen gegeben hat, das ist ja eine mythische Landschaft gewesen. Ich glaube, dass ich daraus heute auch viel von dem Zwist erklären lässt, diese komische Abneigung, die es im Osten gibt, gegen diesen Westen einfach so eine enttäuschte Liebe ist, weil es ist eigentlich eine Märchenlandschaft und das wurde repräsentiert durch Gerüche, durch Farben und ja, Produkte, Konsumprodukte. Also wenn man sich irgendwie in Erinnerung ruft, wie da der erste Supermarkt aufgemacht hat, dann wurden die Ossis da mit irgendwelchen Gummibällen zur Begrüßung ausgestattet, Marktkauf, gelbe Gummibälle mit einem riesengroßen grünen M drauf. Und die Leute sind da irgendwie hinterhergerannt, oder sind da hingerannt um diese Scheißbälle. Also das hatte alles so einen krassen symbolischen Charakter, der dann irgendwie in solchen bunten Glasperlen sich geäußert hat. Und das stand für mich halt in dem Alter halt irgendwie auch im Vordergrund. Das war schon vor der Wende so in einem Westpaket, wenn da irgendwie eine Kakaodose drin war oder so. Das hatte so einen ganz, ganz eigentümlichen, repräsentativen Charakter für irgendwas Verheißungsvolles, Kostbares. Und ich will aber meinen Eltern gar nicht absprechen, dass es da eine Dimension gegeben hat, die sich mir da einfach nie erschlossen hat. Oder mir einfach nie begegnet ist. Und in der Schule habe ich in Erinnerung, es ist ja eine relativ lange Zeit so eine, es gab ja nicht die Wende, den Bruch, sondern das war halt irgendwie eine Phase, ich würde auch sagen, so vom Frühjahr, Sommer 89, bis es irgendwie ruchbar wurde. Wir haben bei RTL dann natürlich auch gesehen, dass was in Ungarn los ist und sowas. Und bis dann die Mauer fiel im November, war das irgendwie so eine Art Gleitzeit. Und es war relativ üblich, ich weiß gar nicht, ob es jede Stunde war, aber man hatte so Pioniergruß, musste man machen, zumindest am Anfang des Tages wurde halt, was weiß ich, ganz sinnlos. Jemand hatte Meldedienst, musste ein Halstuch tragen und dann wurde halt gesagt, wer die Hausaufgaben gemacht hat oder wer fehlt. Und ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig an den Gruß selber. Ich erinnere mich nur dran, dass so langsam anfingen, manche Lehrer damit aufzuhören. Manche Lehrer es dann gerade noch strenger handhabten und gesagt haben, also wenn jetzt nur weil der und der aufhört, höre ich jetzt hier noch lange nicht auf und so. Und das war dann irgendwann stillschweigend auch vorbei. Es kann gut sein, dass es sich auch noch bis nach November zog, also bis nach der Maueröffnung. Also das war ungleichzeitig, die haben nie mit dem Schlag aufgehört und man konnte auch noch sehen, dass manche Lehrer da länger dran festgehalten haben. Es gab sogar noch Lehrer, ich kann mich an einen Lehrer erinnern, der wurde in dieser Wendezeit noch plötzlich Pionierleiter. Also wo jeder schon gedacht hat, lieber schnell, also die Hände weg von diesem ganzen Scheiß, kam er auf einmal im Blauhemd in die Schule, das habe ich zu dieser Zeit schon gar nicht mehr verstanden. Na, das ist vielleicht auch noch, weil du gefragt hattest, wie das war mit mir in dem Freundschaftsrat. Das ist wirklich eine interessante Geschichte, wie man eigentlich so reinrutscht in so Gremien. Ich war halt in der ersten, zweiten Klasse, wo man dann Jungpionier geworden ist erstmal. Siehst du eigentlich noch?
Nee.
Auch nicht?
Nee, ich bin erst 91 eingeschult worden. Also
okay.
Ich bin da schon
mal. Es gab so ein Gruppenratssystem, da hatte jeder irgendwie eine Funktion. Also letztendlich hatte fast jeder in der Klasse irgendwas, wenn es der letzte Bimmel war, den man dann irgendwie noch Milchgeld kassiere oder was. Ich war stellvertretender Gruppenratsvorsitzender, was ein ziemlich bequemer Posten ist, weil die Arbeit natürlich die Gruppenratsvorsitzende gemacht hat und ich musste immer nur einspringen, wenn die gefehlt hat irgendwie. Und die anderen mussten, weiß nicht, hatten ständig irgendwie Sportverantwortliche gab's und Wandzeitungsredakteur und so. Genau, und irgendwann gab es so einen Delegierten in den Freundschaftsrat, das war dasselbe auf Schulebene. Das ist im Grunde wie so ein Klassensprechersystem gewesen. Und dann wurden da so Posten zugeteilt. Und dass ich jetzt junger Agitator, so ein martialischer Name für sowas wurde, das habe ich mir auch nie ausgesucht. Das wurde einfach bestimmt. Das war noch frei im Freundschaftsrat. Waren dann die Älteren, kriegt dann so Streifen aufs Hemd. Und meines Erachtens spielte da sowas wie politische Überzeugung überhaupt keine Rolle. Die hatte man einfach in dem Alter auch nie. Das war einfach, man war relativ guter Schüler, war kein Klassenkasper und hat nie rumqueruliert. Obwohl ich jetzt neulich beim Klassentreffen habe ich mal meine Beurteilungen wieder gelesen. Ich weiß nicht, sollte man nie machen. Ist ziemlich deprimierend. Ich weiß auch nicht, da standen so Sätze drin wie mischt sich konstruktiv ein, wenn Leute irgendwie Schwierigkeiten machen oder so, keine Ahnung, so eine Formulierung, wo man eigentlich, wenn man sich heute fragt, so, hat man Leute verpetzt oder was soll das eigentlich heißen? Aber auf jeden Fall waren das offensichtlich die gewünschten Verhaltensweisen, die dann zu so einer Beförderung führten. Wobei ich das auch nicht grundsätzlich schlecht finde, weil so eine Art von Verantwortung, die man da hat, ist wie heute, wenn du Klassensprecher bist, das wirkt schon auf eine andere Art und Weise bewusstseinsbildend und das ist auf dieser Ebene einfach auch nur so schulischer Kram gewesen, außer vielleicht die Rettung Nelson Mandelas. Da hat es noch einen internationalen Twist. Und ich muss sagen, also in der Wendezeit, insofern war man dann halt auch mega opportunistisch. Also es war irgendwie klar, okay, ich wurde in diesen Gruppenrat jetzt noch gewählt, 89. Das Schuljahr ging ja am 1. September Weltfriedenstag los. Ich schätze mal, dass da ungefähr auch die Wahl war. Also 8 Wochen vor Mauerfall wurde ich da reingewählt. Man wurde ja gewählt, ne? Einstimmig wurde man gewählt. Und hatte aber, weil das alles im Rutschen war, dann relativ zeitig auch keinen Bock mehr. Also man, wie soll man das sagen? Ich kann mich erinnern, dass ich so dachte, so scheiße, jetzt bist du ein ganzes Jahr noch und hier ist alles irgendwie im Umbruch und niemand will eigentlich mehr sowas sein. Und dann hat die Pionierleiterin auch noch angekündigt, ab sofort nur noch alle 2 Jahre zu wählen. Aber ich glaube, das war dann unser letztes Treffen. Das hatte sich dann alles von alleine erledigt.
Wie war das dann? Also, dass das dann plötzlich einfach nicht mehr... Dann gab es die Info, ja, das und das gibt es jetzt nicht mehr. Oder jetzt gab es neues Lehrpersonal. Also, kann mir das irgendwie... Ja.
Also, ich versuch das mal zeitlich zu verorten. Ich nehme, wie gesagt, an, dass es vom September 89 bis Anfang 90 war. Das war ja auch, letztendlich waren diese Zeitfenster ja so total winzig. Es gab, glaube ich, jede Woche, aber das weiß ich nicht mehr genau, das kommt mir jetzt viel vor, aber es gab regelmäßige Freundschaftsratstreffen. Und das war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, früh in irgendeiner ersten Stunde. Die Rest der Schule hatte dann eine Freistunde. Mhm. Nicht deswegen, sondern ich weiß, keine Ahnung, fing später an, wir mussten eher in die Schule. Mag auch eine Rolle gespielt haben, warum ich es eigentlich scheiße fand. Und dann wurden so Dinge diskutiert, keine Ahnung, irgendwelche Soli-Veranstaltungen oder sowas. Da habe ich wirklich ganz schwache Erinnerungen dran, was da eigentlich gemacht wurde. Ich weiß noch, dass mal irgendwie irgendeine Kochaktion sollte organisiert werden und so Küchengeräte mitgebracht werden. Also ganz pragmatischer Quatsch. Und irgendwann wurde das einfach nicht mehr einberufen. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass das Pionierleiterzimmer quasi. Also in meiner Erinnerung ist es so, als würde es gestürmt werden, aber es wurde bestimmt nicht gestürmt, es wurde einfach ausgeräumt. Mhm. Die Leute brachten da irgendwelche Cappies raus und irgendwelche Pionierfahnen und es war irgendwie so, es gab ja auch jedes Jahr so ein Pioniertreffen in irgendeiner Stadt, ich glaube in Karl-Marx-Stadt, da gab es noch 88 war das Pioniertreffen in Karl-Marx-Stadt, stapelweise Aufkleber, es wurde regelrecht geplündert, dieses Pionierleiterzimmer, da war dann eben irgendwie auch klar, das war's jetzt, aber das war bestimmt erst weit 1990 drin.
Weiß ich, aber hat dir das als Kind ja eigentlich noch, also hat dir das Angst gemacht oder war das eher so? Was passiert jetzt? Also ist ja auch sozusagen nicht alltäglich, dass so die Schule sich plötzlich irgendwie ja verändert.
Ob mir die Wendezeit Angst gemacht hat?
Ja, oder dann so eine Momente, wo man dann sieht, okay, hier verändert sich gerade irgendwas, es gibt dann irgendwo das Pionierzimmer nicht mehr oder es sind...
Nee, überhaupt nicht. Also ich war ja 11, 12, ich weiß gar nicht, ob man das heute Kindern in dem Alter zugesteht, aber ich habe das schon, für mich war das, also man hatte auch eine Meinung, ob die qualifiziert war oder nee, aber ich habe das meines Erachtens relativ bewusst miterlebt und es war ein wirklich ungefiltertes pro Wende, pro Westen, also noch nie, nicht die leiseste, also nichts hat das getrübt. Ich kann mich andererseits erinnern, es gab so Vorreiter. Ich glaube, wir hatten jemanden in der Klasse, der kam aus so einer Schaustellerfamilie. Die hatten einen Rummel. Der hatte schon immer viele Westsachen, He-Man-Figuren und Matchies. Und die sind dann irgendwann bei Zeiten rübergemacht, wie man so sagt. Und bevor die rübergemacht sind, haben wir im Heimatkunde, das muss so vierte Klasse gewesen sein, so 88, 89, Heimatkunde hieß ein Fach, da hat man Laubbäume gelernt und die Lebensdaten von Erich Honecker und Willi Stoff. Und irgendwie hatten wir eine Lehrerin, die hat den Lehrplan, die war gar nicht, war eigentlich unverdächtig, aber die hat die ganze Zeit diesen Politkram gemacht. Und da ging es auch um Arbeitslosenzahlen im Westen. Das wurde dann halt auch im Heimatkundeunterricht diskutiert. Und der Schulkamerad, von dem ich halt da noch nie wusste, aber ja später dann mitgekriegt habe, dass der rüber machen wird, da kann ich mich erinnern, da gab es eine relativ lange Diskussion. Der hat die ganze Zeit pro Westen argumentiert und ich habe pro DDR argumentiert. Warum auch immer, weiß ich nie. Wahrscheinlich, weil es so im Lehrbuch stand. Aber davon war echt ein halbes Jahr später oder wann, das war überhaupt nichts mehr da. Das war so, ja, dieser Konsum, also vor allen Dingen auch Medienkonsum, ich kann es gar nicht oft genug betonen, das Fernsehen, das ist ein mega Impact. Glaube ich, bis heute. Das ist ein Großteil meiner Kindheitserinnerungen finden in Chicago statt, bei El Bundy oder... Knight Rider.
Ja. MacGyver,
der dann mit Katharina Witt zusammen war sogar.
Das wusste ich nicht.
So, und ja, weil du nach der Angst fragst, überhaupt nie. Nee. Wir hatten übrigens auch viele Westverwandte. Die Generation meiner Großeltern, also meine Großeltern, die kommen alle aus Schlesien. Und die waren viele Geschwister mitunter, die waren über das gesamte Land verteilt, also als Umsiedler. Und meine Großeltern sind im Osten gelandet und die anderen alle, also viele im Westen. Halt politisch, meine Eltern übrigens, also weder in der Partei noch irgendwie dissidentisch unterwegs, auch nie religiös. Das ist für mich das Normallevel.
Und wie hat sich dann Dresden oder irgendwie ja, Gorbitz dann verändert nach der, oder vielleicht auch schon mit der, also 89, 90 war dann so die erste Zeit, was sind da noch so Erinnerungen oder so, ja, so vielleicht so prägnante Momente oder so, okay, jetzt hat sich hier, genau, verändert sich.
Also ich würde, also die nächsten Jahre dann so ab 90... kann ich gar nicht sagen, ob sich da viel verändert hat, dass der größte Bruch, den es gegeben hat, also, naja, okay, warte mal, dieses Neubaugebiet Dresden-Gorbitz, Plattenbau, riesengroß, ist 1989 erst mehr oder weniger im vierten Bauabschnitt abgeschlossen gewesen. Das heißt, und selbst das noch nicht mal, also der Wohnungsbau war 89 abgeschlossen, aber die sind sich mit so komplexen Wohnungsbau ein bisschen auskennt. Jeder Bauabschnitt hat so Komplexzentren, wo dann halt so Einkaufszentren und sowas sind. Und die waren 89 noch nie ausgeführt, noch nie alle. Das hat eine Hanglage, das waren riesige Schlammwüsten, da wo eben diese DDR-Kaufhallen geplant waren und dann aber noch nie standen zur Wendezeit. Und die wurden dann erst mit völlig anderen Baumethoden und auch viel anderes geplant in der Zeit irgendwie errichtet. Das ist halt sozusagen das, was ich sagen kann, was da stadtstrukturell und architektonisch im Zusammenhang auch mit diesem Konsumrausch, den es da gegeben hat, sich verändert hat. Dann wurden dann halt auch so Supermärkte und sowas auf die grüne Wiese gestellt und so. Also es war wirklich auch alles so konsummäßig ausgerichtet. Man konnte an den Straßenrändern, es war ja immer ein Drama mit diesen Parkplätzen, an den Straßenrändern standen halt die Trabis und Wartburgs. Und das ging relativ fix, dass das ausgetauscht wurde, dass das so in Westautos sich so wechselte. Und dass dann ein großer, ein relativ massiver Exodus aus diesen Neubaugebieten gegeben hat, als in dem Stadtrand diese Einfamilienhäuser eigentlich genauso eng hingezimmert wurden. Das setzte meines Erachtens erst so Mitte der 90er ein. Das ist so unmittelbar nach der Wende noch gar nicht so präsent gewesen. Und das, was für mich aber am krassesten war, also ich glaube, ich war relativ streng behütet oder ich durfte vieles nie. Und ich bin erst so mit 14, 15 oder so, wo ich dann halt auch abends mal raus durfte. Sonst war ich eigentlich kaum draußen unterwegs. Und da war die krasseste Geschichte Anfang der 90er Jahre mit den Neonazis. Das war, da ist man richtig gerannt, oft in Gobitz. Musste sich auch genau überlegen, an welcher Haltestelle. Es gibt da so ein Platz der Bauarbeiter, heute am Maje-Dietrich-Platz, auch wieder in den Schlagzeilen jetzt wegen rumlungernden Jugendlichen. Aber Anfang der 90er war das ein richtig krasser Nazi-Treffpunkt. Das wird sogar 89-90 erwähnt. Hast du es gelesen eigentlich von Peter Richter? Das sind ja, schreiben ja die ganzen weißen Hirschschnösel da, diese Wendebücher. Für den war halt genau dieser Platz und Gobitz für den No-Go-Area und es ist auch klar warum. Und ich habe da halt quasi nebendran gewohnt. Und das war so eine massive Geschichte, wo du dann halt von Neonazis, also Jugendlichen, eigentlich nur Schläger. Das war, ich weiß gar nicht, ob das wirklich als politisches Bewusstsein durchgeht. Das war einfach so eine Folie, die da drüber lag, um in dieser Anarchiezeit möglichst viel Bambule zu machen. Und die einschlägigen, also Dresden war ja so ein Zentrum auch des Aufbaus von neonazistischen Strukturen. Da gab es ja so ein paar Kader, die da aus der Bundesrepublik da aktiv gewesen sind. Und die, das hab ich damals allerdings nie gewusst, sind tatsächlich dort auch am Grünen Heinrich, hieß die Kneipe da, wohl ein- und ausgegangen. Das ist das massivste Ding. Also das, ich stelle mir das aber ehrlich gesagt im Osten. Jede Plattenbaugegend hatte dieses Nazi-Problem Anfang der 90er.
Die Städte generell, also ich kenne das aus Cottbus, also auch aus dem Stadtzentrum, auch genau die Erzählung. Oder dass es einfach für die ganze Stadt extrem prägend war. Für irgendwie so ein Zeitfenster, wo das, ja, sich das so, immerhin war man links oder rechts, also es war irgendwie so eine Teilung, die irgendwie plötzlich relevant wurde und dann, ja.
Interessant wäre irgendwie nochmal dem auf den Grund zu gehen, wann man sich eigentlich wofür entschied, weil wir haben in der Schule, also diese nationalistische Welle, die haben auch erstmal alle geteilt. Also ich weiß, dass meine Oma hat ihren Enkeln plötzlich alle so Sachsenfahnen genäht, wo ich überhaupt nie heute mehr erklären kann, woher das eigentlich ist, vorher und nachher nie eigentlich mit besonders lokalpatriotischer Position aufgefallen, aber wir hatten dann plötzlich all diese Sachsenfahnen. 1990 Deutschland Fußball-Weltmeister, sowieso überall Halligalli. Wir haben in der 7. Klasse einen Familienstammbaum gemacht in Gesellschaftskunde, wo ich mich dann sozusagen in die Familiengeschichte begeben habe und es dann auch übertrieben habe und so einen riesigen, habe dann so Ahnenforschung, war da richtig gefesselt und fing dann an, so Militärgeschichte, Kaiser, also dieses ganze dumpfe deutschtümelnde Gedöns, sogar dann für Religion, also nur aus traditionellen Gründen hat man sich da angefangen zu interessieren. Vielleicht auch ein bisschen dem Alter geschuldet, ne? Man fängt an, irgendwie eine Persönlichkeit auszubilden, man ist dieser krassen Euphorie ausgesetzt. Und es hat total gezündet. Und Differenziert hat sich das dann halt tatsächlich dann erst, wenn man vor den ersten richtigen Neonazis abgehauen ist. Und ich muss auch sagen, dass die Musik hat für mich da eine relativ große Rolle der Politisierung gespielt. Punkrock, Zufall eigentlich. Hab irgendeinen Song gehört, ich weiß auch noch welchen. Wissen?
Klar.
Disco in Moskau von Toten Hosen. Wo mir aber noch lange nie klar war, dass das als irgendwie politische Musik durchgeht. Oder wir reden über ein Alter 12 bis 14 vielleicht. Und dann natürlich mit der Musik, wo dann immer klar war, okay, du kannst es jetzt nie leugnen. Man fängt an, sich mit Punkgeschichte auseinanderzusetzen und so. Gab ja alles noch nie, kein Internet, war nie so einfach, Informationen zu kriegen. Da kam das dann alles erst... wo man sich dann halt ernsthafter mit so politischen Fragen auch auseinandergesetzt hat. Wobei Punk ja immer noch eher so ein Trotz war, als dass es irgendeiner Art von politischen Idee folgte. Mein erstes Konzert, Die Ärzte, 1994.
Aber das ist lustig, weil das sind ja, also, ne, ja schon so ein paar Jahre irgendwie auseinander. Und ich bin aber, für mich war auch Toten Hosen und Ärzte, die Platten von meinem Vater, also Platten und CDs, Toten Hosen und Ärzte, das war eigentlich zum Teil dann heimlich irgendwie, oder ich habe auch so Erinnerungen, dass ich die dann, als ich alleine zu Hause war, dann diese Platten so auf Kopfhörer irgendwie gehört habe, und das war auch für mich, also das war ja dann irgendwie, keine Ahnung, Ende der 90er, keine Ahnung, Anfang der 2000er, also ne, so viel, sagen nochmal so viel, viel später, und das war aber auch so für mich die erste, ja, wo ich dachte, ach, das ist hier, ne, so ein bisschen, und das sind ja dann genug, ich bei weit, also ne, das ist ja jetzt nicht die, ist halt auch nicht der Punk schlechthin, sondern aber es ist...
Das ist lustig, dein Vater hatte diese Platten. Weil ich kann mich, als ich zum ersten Mal eine Kassette bei meinem Vater ins Autoradio steckte, der war zu dem Zeitpunkt völlig abgespaced, der schämt sich halt dafür. Urlaub in Österreich, neuer Ford Fiesta, eine Castrol-Spatzenkassette, selbst umdrehendes Kassettendeck. Kannst dir vorstellen.
Und dann, da war meine... Und ich habe Udo Lindenberg dafür rauf und runter hören dürfen, aber...
Ja, immerhin. Genau, und dann eh mal eine Kassette und dann, ich weiß nicht, irgendwie, ob das Liebesspieler war oder irgendeiner so ein Song, wo es um Straßenschlachten ging. Irgendwie, man verstand eigentlich nichts, nur irgendein Schimpfwort. Und echt, mein Vater ist so ausgerastet. Jahre später hat er sich meine Platten überspielt. Alles schön, CDs gebrannt und auf Kassetten, die ganzen Toten Hosen-Geschichten. Naja, jetzt ist er ein größerer Toten Hosen-Fan. Also ich kann die nicht mehr so richtig für voll nehmen. Ich will es aber trotzdem sagen, also man schämt sich, man gibt es ja heute nicht mehr zu, dass man auf Toten Hosen gestanden hat, aber das ist zu dem Zeitpunkt, man muss sich erinnern, Anfang der 90er Jahre, die Pogrome, die es gegeben hat in Rostock-Lichtenhagen, und in Mölln und in Hoyerswerda und überall, hat das einen richtig krassen Impact gehabt. Heute gibt es diese Diskussion, ja, also alle wollen ja Punk gehört haben damals angeblich, aber es war so Underground-Kunst-Punk, ne? DDR-Punk ist in aller Munde, kein Arsch, woher sollten die Leute, das waren so abgeschlossene, das sind tatsächlich heute so Klassendiskurse, werden darauf geführt, wer hat auf die richtigen Punk-Bands gestanden, Toten Hosen und Ärzte natürlich, waren die falschen, aber ich muss es echt sagen, dass das bei mir in meiner politischen Biografie, Politisierung halt wirklich ein Einschnitt war. Und ich muss auch mal eine Lanze brechen für die bösen Onkels. Ist ja auch eine sozusagen eigentlich ein No-Go aus linker Perspektive. Aber auch die haben richtig explizit, also da gibt es keine Diskussion, zu dem Zeitpunkt dann Anti-Nazi-Lieder gespielt. Das muss man ihnen zugutehalten, ihre Vergangenheit hin oder her. Auch heute haben sie, glaube ich, eine merkwürdige Rolle. Aber es war relativ klar, obwohl die als Nazi-Band verschrien waren, dass die sich da auf die richtige Seite stellen. Ja. Deutschland im Herbst ist der Song, und da gibt es nichts zu rum. Also, lyrische Tiefe ist da ja nicht. Es ist relativ eindeutig, wie es gemeint ist.
Und kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du dann enttäuscht warst von Sachen? Also, wo dann so das. Also das ist ja auch so ein Prozess, ne? Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es irgendwie, oder wo von deiner Familie sowas, wo es dann doch plötzlich so Diskussionen oder Momente gab, wo man dann merkte, so, war es vielleicht doch nicht so, wie man sich das alles erhofft hatte oder sich ausgemalt hatte?
Nein, ich kann mich nie an so einen Punkt erinnern, wo ich sage, Enttäuschung oder so. Was relativ schnell klar war, ist diese Arbeitsplatzdiskussion gewesen über die Eltern eben. Also meine Eltern haben ihre Arbeitsplätze mehr oder weniger, zumindest eine Zeit lang, erst noch behalten. Aber viele aus dem Freundeskreis, auch aus den Nachbarn, ich war ja 12 Mietparteien in so einem Hausaufgang, in so einem Block, wurden halt teilweise über Nacht arbeitslos. Und da hat man das schon mitgekriegt, dass es diese Deindustrialisierung irgendwie, dass es ein krasser Impact ist jetzt, was auch mit krassesten Zukunftsängsten zu tun hat. Und in der Schule wurde das halt auch weitergetragen, bis zum Abi eigentlich. Ne, bis Abi habe ich 97 gemacht, die gesamten 90er Jahre war das ein krasses Angstsystem, wo auch gar nichts mehr begründet werden musste, warum man jetzt diese oder jene Arbeit schreibt oder so, sondern es ging halt immer knallhart sofort um die Existenz. So eine existenzielle Bedrohung wurde dann halt auch weitergetragen. Das werden die Lehrer selber so empfunden haben, denke ich, in ihrem Beruf, und das zog sich da durch. Was meine eigene Haltung zum politischen System betrifft, ist es ab irgendeinem Punkt geprägt gewesen, einfach, also von dem Punk. Als dann irgendwann klar war, ja, dann bin ich eben links, da hat man diese Attitüden übernommen einfach. Also es blieb ja nie bei den toten Hosen. Man wuchs dann in so eine, das war dann halt auch Pubertät, ne? Mhm. In so eine Trotz-Jugendkultur rein. Beängstigend manchmal heute, denke ich, gibt es parallel von dieser Anti-Attitüde, gibt es tatsächlich heute im rechten Spektrum relativ viele Parallelen. Da denke ich manchmal so, ne, wenn die AfD oder irgendwie so ein Pegida-Kontext irgendeine komische, so schlagwortartig irgendeine Parole ausgibt, ja, die hätte man als junger Punk genauso unterschrieben, aber jetzt, was macht man denn jetzt? Jetzt kann man doch nie plötzlich für die CDU sein. Kommt man ja oft in die Verlegenheit, plötzlich das politische System zu verteidigen, ne? Mhm. Weil es auf einmal von der anderen Seite bedroht ist, aber dieses Differenzierungsvermögen war halt auch sehr eingeschränkt damals.
Ja. Und wie, weißt du, also wie deine Eltern das irgendwie heute sehen, oder wie ist das? Also ist das Thema auch heute irgendwie zu Hause, dass das...
Es war viele Jahre kein Thema. Es gibt so Narrative, die sich immer wieder gleichen. Alle elitären Posten, sei es in den Betrieben oder in der Politik, wurden von Wessis besetzt, die im Westen nichts geworden sind. Das ist ein Narrativ. Dann, wir waren technisch viel weiter, aber die haben dann halt nur die Konkurrenten ausgeschalten. Bei uns im Betrieb waren so und so moderne Maschinen, die wurden abgebaut und durch unmodernere ersetzt, bla 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 bla. Das ist immer präsent. Bei meiner Tante im Betrieb, krasse Story, die war im Betriebsrat und hat sich dafür für Arbeiterbelange eingesetzt und war deswegen kündigungsgeschützt. Was hat der Eigentümer gemacht? Der neue Westeigentümer, die haben Lineale hergestellt, hat den Betrieb einfach aufgelöst, pleite gemacht und neu gegründet und alle wieder eingestellt, außer halt die Betriebsratsmitglieder. Crazy. Umgekehrt, mein Vater war auch im Betriebsrat und ein Gewerkschaftsmitglied. Und der hat dann halt auch versucht, für so Arbeiternehmerrechte zu streiten. Also immer, wenn es ging, ja immer bei jedem Betriebswechsel um Lohnkürzungen, um, keine Ahnung, Entlassungen und so weiter. Und da war die Masche dann, dass die Arbeitgeber jeweils dann, also der Betriebsrat stellt sich quer, aber dann haben sie individuell mit den Einzelarbeitern individuelle Verträge gemacht und quasi so die Macht des Betriebsrates ausgehebelt, wo mein Vater dann irgendwann aus der Gewerkschaft ausgetreten ist, aus dem Betriebsrat ausgetreten ist, hat alles hingeschmissen, weil der war immer der Arsch. Mhm. Aber halt die Leute, die er eigentlich vertreten hat, haben ja dann trotzdem aus Existenznot die Verträge unterschrieben. Hat mir neulich erst gesagt, was er in der Zeit verdient hat. Das ist krass, das hatte ich mir nie vorgestellt. Was der gebuckelt hat, Vollzeit, auch in Schicht, unglaublich, so gut wie nichts verdient. Ja. Und das ist immer Thema gewesen. Aber meine Eltern haben, also meine Mutter hat zwar irgendwann zwischendurch mal den Job gewechselt, mein Vater jetzt auch, aber erst viel, viel, viel später war, nehmen wir an diesem Wendezusammenhang, kann ich nie sagen, dass wir Wendeverlierer waren. Wir hatten eigentlich keine existenziellen Nöte. Das kann ich nicht sagen. Das wäre, weil die halt den Job auch behalten haben. Ja. Hatten es andere Leute schwerer, auch wenn man nie viel verdient hat, aber war trotzdem immer. Wir hatten, wenn es auch nur ein Ford Fiesta war, aber wir hatten ein Westauto. Und mit, das lief dann aber viel über Geld auch von meinen Großeltern, haben die dann auch ein Haus gebaut, so typisch aus dem Neubaugebiet weg und ausgebaut. Insofern, weiß nicht, kann ich mich, was das betrifft, nie beschweren. Aber es gibt, es gab so eine identitäre Krise und es gibt diesen daraus resultierenden Minderwertigkeitskomplex generell, würde ich sagen, in diesem Milieu, egal ob es denen ökonomisch gut geht oder schlecht. Wobei meine Eltern jetzt auch nie so die Jammerleute waren. Aber meine Schwester hat jetzt zum Beispiel einen Freund aus dem Westen, auf Familienfeiern, der schlägt sich tapfer, aber der kriegt das unter die Nase gerieben, diese ganzen Wessi-Geschichten. Der kriegt genau diese Geschichten erzählt. Das ist omnipräsent bis heute. Und jetzt, jetzt wird es noch akuter. Das habe ich so noch nie erlebt, wie sich das in den letzten Jahren so auseinanderdividiert, dass bestimmte politische Fragen einfach nicht mehr diskutiert werden. Die Leute haben Angst vor der Antwort. Und was mein Vater aus seinem Betrieb erzählt, mein Vater sagt, er wäre so der Letzte, der Einzige, der da anders drauf ist. Also in Sachsen, CDU, das war einfach DNA. Immer CDU und jetzt eben nicht mehr. Was aber aus den Erlebnissen resultiert, die er jahrelang in seinem Betrieb gemacht hat, in Bezug auf Arbeiterrechte. Weil das ist skandalös. Das ist echt krass, was da mit den Leuten, weil irgendwie die Hälfte wurde, Hälfte der DDR-Arbeitsplätze sind irgendwie weggefallen, alle sind irgendwie arbeitslos und die den Job noch hatten, mit denen konntest du machen, was du wolltest. Und das wurde auch gemacht. Und ich glaube, dass daraus seine differenziertere Perspektive resultiert. Ne, immer noch so ein bisschen konkret an der Sache. Und bei den anderen hat sich das aber auf Identitätspolitik verlagert. Ja. Was war die Frage?
Bist du eigentlich oder mit diesen Begrifflichkeiten so von Wiedervereinigung oder auch so Wende? Sind die für dich eigentlich irgendwie passend oder hast du mal andere Begriffe für dich, die das irgendwie eigentlich besser beschreiben oder?
Na, diese Begriffe, die sind so Konsens seit Jahren. Ich bin mit diesen Begriffen ja quasi auch aufgewachsen. Ich habe das nie differenziert. Für mich sind die Begriffe auch weiterhin gültig. Was sich jetzt vielleicht ein bisschen verändert hat, weil man ja auch politisch bewusster ist und sich in einem linksalternativen Milieu verortet, fängt man an, diese Begriffe so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Aber ich könnte nicht sagen, also wenn ich jetzt irgendwas beschreiben müsste, dann könnte man das ein bisschen mehr sezieren. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich keine Probleme mit den Begriffen. Es war eine Wiedervereinigung. Na, jetzt macht man halt eher die Position stark, ja, es war juristisch ein Beitritt nach Paragraph bla bla bla. Und Wende, ja, das ist so ein komischer, poetischer, lyrischer Begriff, glaube ich, sogar von Egon Krenz eingeführt, der übrigens auch nächste Woche liest hier um die Ecke und seine Wendeerfahrungen zum Besten gibt. Ich benutze es einfach, weil irgendwie klar ist, was damit gemeint ist, was es halt irgendwie impliziert, sozusagen, dass es beschönigend ist, kann man ja alles dazu sagen. Aber ich würde da jetzt nie unbedingt einen neuen Begriff erfinden, weiß ich nicht genau. Wie siehst du das?
Ja, ich bin mir da so, ja, Wiedervereinigung, es wird ja auch mal gesagt, ja, das ist eigentlich historisch nicht stimmt, weil es gab gar nicht irgendwas, was vorher schon mal so existiert hat an so deutschem Staat. Es ist gar keine Wieder, also dann vielleicht Vereinigung, aber es ist auch so ein, Ja, ich habe mich das nur so ein bisschen gefragt. Ich sehe das, als ob sie es halt so zum Positiven gewendet, obwohl ein Blatt kann sich auch in beide Richtungen wenden, aber...
Also ich ertrage das auch schwer, diese ganze Jammer-Ossi-Geschichte. Natürlich ist es katastrophal, was der Kapitalismus angerichtet hat, noch dazu diese neoliberale Welle, also das ist ja die neoliberale Jahrzehnte, was das für eine Zerstörungskraft entwickelt hat. Das, ich glaube, das wird auch erst in den nächsten Jahrzehnten deutlich werden, was das eigentlich gewesen ist in den 90er und 2000er Jahren. Aber ich habe auch nie so eine Nostalgie. Also die Stadt, die Städte, Innenstädte waren zerfallen. Also alles, was mich später ausgemacht hat, diese ganze subkulturelle Prägung, auch das Reisen, diese Art von Bildung, alles, was ich heute mit meiner Persönlichkeit verbinde, wäre in der DDR so nicht möglich gewesen. Und deswegen kann ich da auch keine DDR-Nostalgie entwickeln. Ich habe neulich ein Interview gemacht mit jemandem, der 10 Jahre älter ist noch als ich, auch punksozialisiert in der Wendezeit, also gerade da so um die 20 gewesen. Es ist hochinteressant, sich mit dieser Generation zu unterhalten, die Subkultur geprägt ist und sich als links versteht. Die haben zum Beispiel in der Linkspartei überhaupt nichts am Hut. Die können das nicht sozusagen trennen von ihrer eigenen Unterdrückungserfahrung, die sie dann halt auf diese Partei projizieren, unabhängig davon, dass da jetzt inzwischen auch ein großer Generationswechsel stattgefunden hat, aber die wählen die Linke nicht und haben auch Schwierigkeiten in Projekten mit denen zu kooperieren. Hochinteressant, ist mir nie so klar gewesen, aber total logisch eigentlich. Ja. Genau, und wenn ich mir Dokus, gut, ich habe dadurch, dass ich im Plattenbaugebiet aufgewachsen bin, wir sind da hingezogen, da war ich glaube ich knapp 4, da war irgendwie alles Baustelle und noch alles Schlamm, aber es war neu und es wurde irgendwann halt irgendwas fertig. Wenn ich mir von Andreas Vogt die Leipzig-Dokumentarfilme aus der Wendezeit angucke und sehe hier Kohlekutschen auf kindskopfgroßen Kopfsteinpflastern und Industrieruinen, und ich bin in der Wendezeit mal durch die Neustadt gefahren, vor der Wende bin ich da nie hingekommen, Dresdner Neustadt, alternatives Stadtviertel, Fassaden, leere Fassaden und armdicke Birken aus den Dachstühlen wachsen. So sah für mich die DDR nie aus, weil ich es halt nie kannte. Ich war im Plattenbau, aber doch, die ganze DDR sah so aus. Also wer dann sagt, er will die Wände zurückdrehen, der guckt zu wenig Fernsehen.
Aber was glaubst du, was das, so, woran dann doch Leute irgendwie positiv zurückdenken? Oder gibt es für dich auch Sachen dann doch, wo du sagst, das war irgendwie... keine Ahnung, besser oder zumindest nicht schlechter irgendwie als jetzt, oder wo sozusagen, was du aus deiner Familie irgendwie kennst, oder sozusagen, ja, das ist dann so.
Also für mich ist das schwierig, natürlich ist, aber das ist auch ein totales Klischee. Man kann sagen, die soziale Absicherung war gegeben. Ne? Du hattest jetzt nie so existenzielle Wohnungssorgen, also doch, wenn es reingeregnet hat, weil es kein Dach mehr gab und so, wenn man im Plattenbau gewohnt hat.
Da hatte man keine Sorgen.
Ja, aber da waren ja auch die Zuteilungen beschränkt. Es war ja da, ist ja nicht so, dass es da keinen Mangel gegeben hätte oder so. Da hast du bloß nie viel bezahlt. So. Dann natürlich die Art von Familienpolitik irgendwie. Also Kinderbetreuung meine ich und sowas. Und dann, aber da scheiden sich auch die Geister, was den Emanzipationsgrad von Frauen dann betrifft, ne? Doppelte Vergesellschaftung, pipapo. Aber ich sozusagen aus meiner unqualifizierten, weißen, männlichen Perspektive würde sagen, ja, da gab es auf jeden Fall ein paar Ansätze in die richtige Richtung. Aber ansonsten, also was ich wirklich bewundere teilweise am Ostblock, ist das Engagement, das internationale Engagement für in anderen Ländern halt für Arbeiterrechte, für antirassistische Initiativen, Anti-Apartheidskampf und sowas. Keine Ahnung, aus welchen Mitteln das bestritten wurde und was da eigentlich auch nur so Stellvertreterkriege für so Regime-Rivalitäten waren, aber ich sammle manchmal so, gut, das muss man halt auch alles filtern, ich sammle so alte Bildbände aus aller Herren Länder, die zu DDR-Zeiten erschienen sind, da hat sich die DDR ja auch wahnsinnig ins Zeug gelegt, da Hochglanzpublikationen rauszu, ist mir ein totales Rätsel, selbst USA-Bildbände in schönen Leinen gebunden. Und was da sozusagen journalistisch berichtet wird, halt auch über den in Nahen Osten zum Beispiel, die Frau lüpft den Schleier, sowas. Oder wir bauen den Aswan-Staudamm, da sind dann irgendwelche Reportagen über ungebildete Arbeiter, die dort eine Ausbildung erhalten am Staudamm und sowas. Das ist gar kein Thema mehr in journalistischen, im journalistischen Kontext. Das kann man immer sagen, Propaganda, kein Arsch kann nachprüfen, ob das alles stimmt. Aber das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich denke, ich weiß nicht, ob das dann bevormundend ist, aber so irgendwo Arbeiterbewegungen zu unterstützen, finde ich zum Beispiel begrüßenswert. Ja. Und das finde ich krass. Also, ne, wo man sich jetzt in Deutschland streitet, können wir Waffen nach Saudi-Arabien liefern? Das ist ein bisschen unschön, aber denkt doch mal an die Leute von Heckler und Koch. Nee, es ist, also... Da denke ich mir so, ja, nee, man muss nie mit einem Diktator zusammenarbeiten, der irgendwie Regimegegner im türkischen Konsulat zerstückelt oder so. Also das vieles hat man keinen Einfluss, aber auf manches dann vielleicht doch. Keine Ahnung. Das eher. Aber was so Innenpolitik betrifft, ich habe kein Mitleid mit irgendeinem DDR-Betonkopf, der immer noch alten Zeiten nachtraut.
Wir müssen leider Schluss machen, um uns die Wahlergebnisse anzugucken. Es ist schon 20 vor. Genau. Von daher an dieser Stelle erstmal vielen Dank.
Keine Ursache.
Ich mach mal aus.
Ja.
Und ja.
Cooles Interview. Also wir haben uns überlegt, dass wir über einige Sachen noch mehr reden wollen würden und das gerne kombinieren würden mit der Besprechung des wundervollen Buches Westen werden von eben jenem Marcel Raabe. Aber das würden wir nicht in dieser Sendung machen. In dieser Sendung dachten wir, dass wir einfach vielleicht noch abschließend noch einmal einige Eindrücke von uns drei teilen. Und wir haben uns dann, wie teilen wir uns auf die Eindrücke? Wir fangen mit dem Konkretesten an, das bin ich. Und Sachen, die ich konkret sehr schön fand an diesem Interview oder sehr spannend fand, ist diese eine Geschichte, wo die eine Lehrperson dann, das System wackelt schon, alle denken so, gleich ist vorbei und der eine Lehrer denkt noch so, ja cool, Pionierleiterstelle ist gerade frei, das mache ich. Finde ich so interessant, dass irgendwie Leute so verschieden, also es gibt verschiedene Generationen, die verschieden sich fühlen in einer bestimmten Zeit und dann gibt es aber auch verschiedene Geschwindigkeiten in einer Konstellation. Das heißt, der eine Lehrer hat den Schuss noch nicht gehört und andere Lehrer haben schon angefangen umzuschulen. Das fand ich interessant. Das Zweite, wo ich mich auch ein wenig wiedergefunden habe, ist, es spricht so von Kindheitserinnerungen in Chicago, die viel geprägt waren vom westlichen Fernsehen, was er nachmittags vielleicht geschaut hat. Und ich glaube, das habe ich in meinem Leben auch viel gemacht. Als ich in Chicago dann war, habe ich gedacht, oh ja, hier war ich doch schon mal, als ich 6 war oder so. Was natürlich Quatsch ist, aber das Fernsehen hat, glaube ich, einem auch so Erinnerungen mitgegeben, die, wo man sich dann manchmal fragt, ah, habe ich das wirklich erlebt oder war das in einem Film? Das fand ich interessant. Und dann natürlich bei die dritte Sache habe ich mich sehr ertappt gefühlt, als er sagt, Exodus ins Einfamilienhaus. Und habe ich gedacht, Einfamilienhaus, Exodus, oh Gott. Letzte Folge noch so rumgebrüllt, ja, ich komme hier aus dem harten Hellersdorf. Aber eigentlich sind wir auch 98 aus dem harten Bezirk Hellersdorf, aus der Wohngegend dort dann in so ein Einfamilienhaus geflüchtet. Also dieser Exodus habe auch ich erlebt. Und das fand ich ganz spannend.
Ja, ich fand, es war für mich auch ein sehr spannendes Interview, auch jetzt nochmal, als ich es mehrmals nochmal wieder gehört habe, man dachte so, ja, es stimmt, es sind eigentlich irgendwie sehr, sehr viele Themen, über die man weiter sprechen könnte. Und ganz genau, für mich so markant, eben dieser Westen, wie er so kam, als, ja, eben Popkultur, also als die ganzen Marken plötzlich konsumieren, die bestimmten Gerüche, das, ja, was damit einfach alles verbunden war und dass so das so der Inbegriff irgendwie dieses, ja, eben das, was dann auch in das Buch gut fasst, mit diesem Westen werden. Es war halt einfach so ein Prozess, der hauptsächlich mit Konsum einherging Und dann aber eben auch die, ne, dann später kritische Perspektive da drauf, die dann sagt so, ja krass, da kam einfach Kapitalismus, da kam Neoliberalismus, es ging, ja, es sind so skandalöse Dinge passiert mit Unternehmen, mit Menschen, die da gearbeitet haben und das ist was, ja, da will ich auf jeden Fall gerne mehr weiter drüber nachdenken und hören und sprechen, was das bedeutet hat, so ein Systemwechsel, der ja erst vielleicht wirklich groß gefeiert war auf einer bestimmten Ebene und sich dann eben doch als ja nicht ganz so toll für alle zumindest, ne, irgendwie herausstellte.
Obwohl es Matchies gab, ne? Hat er auch gesagt, fand ich ja so, ist schön. Matchies, Matchbox-Autos.
Kommt im Buch auch nochmal vor.
Ah, ja, ich muss das Buch noch fertig lesen. Genau, ich fand das Schönste am Interview auch, also jenseits der Themen, die ihr schon super genannt habt, dass es halt mal ein Interview war und das ist ja auch unser Hauptziel auf eine Art von dem Podcast und ich finde, das hat es super gut gezeigt, dass man einfach Leute über ihr Leben reden lassen kann und dann hört man Anekdoten, die einem aber auch was über die Zeit sagen. Ich glaube, die sind schon repräsentativ für viele Biografien, das wäre schon, würde ich schon so sagen, auch wenn es natürlich zum Teil sehr private Momente sind und ich finde, man lernt sehr viel mit den Leuten, auch wenn sie jetzt nicht darüber geforscht haben oder irgendwelche anderen Expertenrollen bekleidet haben oder so. Obwohl, er war ja im Freundschaftsrat. Also, nee, aber sozusagen keine Ahnung, ansatzweise wichtigen Rollen hatten. Genau, das war die Folge für heute. Ihr könnt uns natürlich auch dauerhaft folgen und immer up-to-date bleiben und uns abonnieren bei Podigy und Spotify und woanders, glaube ich auch. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal und freuen uns schon auf das schöne Buch.
Stopp, Moment.
Oh.
Wir wollten ja noch die Zahl der Sendung einführen.
Die Zahl der Sendung?
Die Zahl der Sendung. Ach. Und sie kommt heute aus dem schönen Dresden. Ich lese mich gerade so ein bisschen ein. Weißer Hirsch, Dresden, ganz toll. Und die Zahl der Sendung ist 48.000. Und diese Zahl...
Was ist das denn, 48.000?
48.000 Wohnungen wurden im Jahr 2006, ist jetzt ein bisschen nach der Zeit, wo Marcel von gesprochen hat, wurden im Jahr 2006 verkauft für 1,7 Milliarden Euro. Und damit hat Dresden seinen kompletten Besitz an eigenen kommunalen Wohnungen veräußert unter einer FDP-Regierung. Das fand ich irgendwie so eine ganz spannende Zahl. Also mehrere Zahlen sind das jetzt. Wie viel hat man dafür bezahlt? Wie viele Wohnungen waren das? Und 100% der kommunalen Wohnungen zu verkaufen ist auch auf jeden Fall auch ein Akt. Und irgendwie diese Zahlen finde ich interessant. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist das viel Geld? Ist das wenig Geld? Aber das ist so ein bisschen für mich die Zahl der Sendung, die gut zu Dresden passt.
Perfekt.
Ja, dann in diesem Sinne, wir sind gespannt auf die nächste Zahl der Sendung und hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei.
Bis dann. Ciao.
Bye. Tschüss.